Herzlich willkommen zu einer Folge 110 Kilometer.
Ein Podcast über das Verbundensein.
Mit Annalena
und Manu. Herzlich willkommen. Hier ist Herbst, aber die Sonne scheint. Und wir sitzen zu dritt wieder im K-Punkt in Hannover. Heute mit Ingo Langner, Diakon hier in Hannover und vor allem auch Teil des Ausbildungsteams im Bistum Hildesheim. Darüber kennen wir uns. Genau, Manu und ich kennen dich dadurch. Schön, dass du hier bist.
Ich freue mich auch, hier bei euch zu sein. Danke.
Wir nehmen eine neue Folge heute mit dir auf und wie immer möchten wir ein bisschen locker reinstarten und nicht gleich mit den großen Themen, die sich ja auch gerade in der Welt bewegen. Und dafür
auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen werden.
Ja, dafür wird Zeit sein.
Von dem her, wir haben da so ein paar Fragen vorbereitet und du darfst einfach sagen, entweder oder. Ne? Also ganz einfach jetzt jahreszeitbedingt Sommer, Frühling, Herbst, Winter.
Frühling.
Frühling, okay. Und eher Tee oder Team Kaffee?
Kaffee.
Urlaub am Meer oder in den Bergen?
Meer.
Boah, das geht ja richtig schnell.
Wir brauchen mehr Fragen.
Entschiedenheit.
Magst du einfach mal sagen, warum Meer?
Weil ich da oben herkomme. Ich komme aus Bremerhaven. Mhm. Und ich liebte es. Früher habe ich das immer sehr geliebt, halt so am Deich spazieren zu gehen, so das Meer zu sehen, so an der Außenweser zu sein, diese Weite zu sehen, die Windböen, das wechselnde Wetter, nass und trocken, Sonne und Regen und was immer da zusammenkommt. Und einmal brauche ich das immer im Jahr, um da nochmal hinzufahren an den Deich und aufs Meer zu gucken. Das ist hier in Hannover jetzt überschaubar.
Schwierig. Stein oder Meer.
Die Leine.
Ja, das ist richtig.
Das tue ich auch.
Ja, Hildesheim oder Hannover?
Hannover.
Hannover. Hannover oder Bremen?
Bremen sowieso nicht, dann
AT oder NT?
AT.
Also vielleicht dazu gesagt, Neues Testament oder Altes Testament. Ne?
Oder Erstes oder Zweites Testament, genau.
Genau, also Neues Testament.
Altes.
Altes.
Erstes.
Spannend. Was verbindet dich damit mehr?
Weil ganz viele Facetten von dem, was Gottes Handeln und die Frage nach Gerechtigkeit mir wichtig sind, dort auftauchen. Mhm. In Anführungsstrichen, die Jesus-Geschichte des Neuen Testamentes nimmt eigentlich diese Facetten nur auf und exemplifiziert sie halt an dieser Person und in einer Gruppe, die ihm nachfolgt. Mhm. Und ich glaube, die Basis ist das Erste Testament für mich.
Sehr cool. Liturgische Kleidung? Ja, nein?
Es kommt auf den Anlass an und auf das Setting.
Okay.
Also ich glaube, der Spagat ist von bis. Letztlich, und dann zu gucken, was brauchen Menschen, was ist möglich, was ist sinnvoll, was unterstützt die Feier oder was ist eher hinderlich. Also wirklich darauf zu gucken, ist nicht Selbstzweck.
Ja, finde ich gut. Bedingungsloses Grundeinkommen oder Hartz IV?
Bedingungsloses Grundeinkommen halte ich für sinnvoller.
Ja, nein.
Weil es nochmal eine neue Freiheit gibt und eine neue Verlässlichkeit und nicht dieses hierarchische, ich bin Bittsteller beim Staat oder bei Kommunen, um Geld zu bekommen. Die Hartz-IV-Sätze sind halt bei den Regelsätzen nach einem Warenkorb oder nach einem Statistikmodell berechnet, das sehr ungünstig letztlich ausfällt, so eher so ein Minimum darstellt. Grundeinkommen wird und das Grundeinkommen erzeugt eine höhere Freiheit letztlich für die Menschen.
Ja, also auch als Frage der Würde kam. Ne?
Genau.
Ja, Öffis, Autos oder Fahrrad?
Prinzipiell Fahrrad. Ich gehöre nun zu denen, die es hassen, nass zu werden, deswegen manchmal auch das Auto.
Aber Öffis jetzt beim 9-Euro-Ticket genutzt oder nicht?
Wenig, also wirklich in Hannover wirklich das Fahrrad. Öffis seltener. Also für die weiten Strecken ja klar. Also Bahn, wenn ich nach Hildesheim muss oder wenn ich weiter mit muss, dann die Bahn auf alle Fälle. Weil das Zweite, was ich neben Nasswerden nicht mag, ist Autofahren. Das wird dann nur in Kauf genommen.
Das geht mir ähnlich. Ja, das waren erstmal so unsere Fragen. Vielen Dank. Das ging cool. Sehr, sehr schnell.
Ich würde sagen, die großen Wörter sind schon gefallen. Genau. Freiheit, Gerechtigkeit. Ja, Gerechtigkeit, das ist so das Wort, was ich auch mit dem verbinde, was du beruflich machst, nämlich Diakon sein. Vielleicht wollen wir damit einfach einsteigen, dass du mal so in 3-4 Sätzen erklärst, was ist das überhaupt? Diakon.
Sätze mit vielen Kommata.
Die sind erlaubt.
Ich nehme mal eine Formulierung, die ich früher gerne gebraucht habe, heute auch wieder gerne brauche. Mhm. Diakon ist die Form sakramentaler Sozialarbeit in der Kirche. Als ich angefangen habe mit der Ausbildung für mich selber, das war 1992, war das nicht sagbar. Also Sozialarbeit der Kirche. Mhm. Sozialarbeit schon, aber als Sozialarbeiter der Kirche, das war nicht so, man wollte eher das Sakramentale drin haben. Und ich glaube aber, das Stichwort Sozialarbeit drückt genau das aus, was die Aufgabe und der Sinn eines Diakons ist, mit diesem Amt versehen. Ne?
Ja.
So würde ich, und so verstehe ich mich halt. Mhm. Und so haben wir auch die Ausbildung bei uns im Bistum strukturiert, sehr stark von dieser Perspektive her.
Und von der Ausbildung her bist du auch Sozialarbeiter?
Genau, ich habe Theologie und Sozialarbeit in Frankfurt studiert, habe mit Theologie angefangen und dann im Laufe der Zeit gemerkt, halt, das ist nur ein Bein, so sehr ich systematische Theologie, so sehr ich das Reflektieren liebe, aber es ist ein Bein. Und ich merkte, es fehlte so ein zweites Bein, so eine Frage dieses sich einsetzen. Und das war auch damals schon die Frage für Gerechtigkeit, für soziale Gerechtigkeit. Und da ich natürlich auch gerne studiere und auch sehr akademisch manchmal bin, das werdet ihr nachvollziehen können, heißt es für mich, das professionalisiere ich auch. Das heißt, ich mache das nicht nur mit drei Büchern, die ich mal gelesen habe und sage, jo, ich kenne mich im sozialen Bereich aus, sondern studiere das auch nochmal und nehme mir die Zeit dafür.
Das heißt aber auch, dass nicht alle Diakone soziale Arbeit und Theologie studiert haben.
Genau. Es gibt einige der hauptberuflichen Diakone, die das gemacht haben, aber die wenigsten haben wirklich diese Professionalisierung oder diese Doppelprofessionalisierung.
Umgekehrt sind auch nicht alle Sozialarbeiter, die jetzt in der Kirche angestellt werden, auch als Quereinsteiger automatisch Diakone.
Genau, genau. Mhm.
Wie würdest du da den Unterschied sehen? Also wenn man als pastoralen Mitarbeiter, ne, jemanden einstellt, der soziale Arbeit oder sozialarbeiterisch in Kirche tätig ist. Also jetzt vielleicht abgesehen von den offensichtlichen Weihe-Fragen, die da natürlich dran hängen.
Von der Arbeit her selbst ist es kein Unterschied. Beide sind AmtsträgerInnen halt innerhalb der gut, Diakone, Frauen als Diakone gibt es noch nicht. Und queere Diakone gibt es leider auch noch nicht. Also von daher sind es Amtsträgerinnen halt innerhalb der Kirche. Den Unterschied macht es halt, dass wir von diesem dreifachen sakramentalen Amt ausgehen. Mhm. Und da gestehe ich, das würde ich auch sehr weit fassen und sagen, es braucht letztlich für alle, die innerhalb von Kirche arbeiten, die eine bestimmte Aufgabe übernehmen, die eine bestimmte Funktion von Kirche repräsentieren, auch eine Form von Segnung, Weihe, wie immer man das nennt. Mhm. Also im weitesten Sinne würde ich eine Form von Sakramentalität da denken wollen. Von daher fände ich es immer super, wenn Frauen und Männer sagen, wir sind sozial aktiv in der Kirche als SozialarbeiterInnen und engagieren uns in Kirche, nehmen dies auch amtlich wahr, dann würde ich auch sagen, why not wine?
Yeah. Ja.
Das spricht eigentlich gut.
Ja. Das wird ja auch auf dem Synod Deinen Weg gerade diskutiert. Genau. Also genau, es gibt ja sehr binär gesprochen dieses Dokument oder auch der Arbeitsbereich zu Frauen in Diensten und Ämtern. Mhm. Und da ist ja auch das Diakonat immer wieder irgendwie so eine Frage. Mhm. Ist auf jeden Fall spannend. Und die Entwicklungen sind ja auch schon lange da. Also das ist ja nicht etwas, was erst jetzt irgendwie diskutiert wird.
Genau. Also schon auf der Synode, also 1975 wurde das halt gefordert, letztlich die Zulassung zu den Ämtern, die Frauen zum diakonischen Amt. Das Profil des Diakonats hat sich im Laufe der Jahrzehnte deutlich gewandelt, das muss man auch sagen, seit 65 oder seit 67. Es ist auch uneinheitlich in den Diözesen, es ist uneinheitlich weltweit. Ich glaube, in den deutschen Diözesen haben wir sehr stark, in vielen der deutschen Diözesen, dieses Sozialkaritative im Profil drin. Das ist in den Vereinigten Staaten überhaupt nicht der Fall. Das ist selten der Fall.
Wie ist da das Diakonat ausgelegt?
Es ist eher allgemein pastoraler Mitarbeiter. Es gibt nicht diese Leihrufe der Pastoralassistentinnen und Gemeindereferentinnen, sondern es sind pastorale Mitarbeitende, die dort sind und übernehmen dann neben dem liturgischen Bereich halt sehr stark auch diese katechetischen Bereiche. Von daher ist da, ist die, Anführungsstrichen, die größte Zahl der Diakone weltweit in den Vereinigten Staaten.
Spannend.
Aber mit einem anderen Profil. Ne? Deutlich mit einem anderen Profil. Zumindest habe ich es auch so wahrgenommen, als ich in den Vereinigten Staaten 2009 war. Mhm. Und sehr konservativ. Hat man ja in den letzten Monaten oder auch Jahren jetzt deutlich mitbekommen, dass die amerikanische Kirche deutlich konservativer ist.
Wenn ich das nochmal kurz aufgreifen darf, also ich habe das Stichwort Chicago im Kopf. Ja. Genau, wie hast du dort gearbeitet oder was waren so deine Aufgaben dort?
Ich war in der Pfarrei für 6 Wochen. Dann hatten wir die Chance, es gab dieses Projekt Crossing Over, das von den Albrecht-Brüdern halt finanziert wurde mit Bochum zusammen. Wolfgang Beck war da und einige andere, die auch hier aus dem Bereich waren. Annette Burchardt war auch dort. Und ich war so der erste Diakon. Dann war natürlich die Frage, wo gehst du hin? Das war dann ein Suburb von Chicago in Orland Park in einer dortigen ziemlich großen Pfarrei. Mhm. Und dann erstmal mitgehen, zu schauen, was machen die eigentlich, wo ist das sozialkaritative Engagement dort, wo ist die Frage Positionierung auch des Diakonates halt. Und das auch wahrzunehmen und zu reflektieren und nochmal zu sehen, wie ist die Ausbildungssituation. Ich war im Gespräch mit dem Ausbildungsleiter dort halt in der Diözese Chicago. Oder, ja genau, das war schon ziemlich spannend eigentlich. Ne? Weil es eine deutliche Kontrasterfahrung ist, merkt man auch.
Mhm. Man kommt dann meistens irgendwie zurück und denkt sich, boah, so viele Impulse, so viele Gedanken, die man irgendwie auch nochmal thematisieren oder auch
thematisieren müsste und wo ich denke, ach, das mögen meine amerikanischen Freunde jetzt nicht, nein, sie möchten das nicht machen, sag ich mir ehrlich. Genau. Es ist eine priesterzentrierte Kirche, sehr deutlich, Vater kann alles, alles läuft darauf hinzu, alle anderen Ämterfunktionen sind auf die Funktion des Priesters hin fokussiert. Andererseits haben sie ein deutliches Reflexionsniveau, das heißt, alle 6 Jahre wird in dem Verein geguckt, wird eine Umfrage gemacht, ist das noch okay mit eurem leitenden Pfarrer oder nicht? Und dann wird gesagt, entweder du bleibst oder du gehst. Das heißt, es gibt kein Setting auf alle Ewigkeit. Ne? Das ist dann wieder große Frage.
Auf was Positives.
Ja, also was wirklich Positives, was ich so wahrgenommen habe. Ne?
Ja. Ich habe gerade nochmal dran gedacht, in Kirche höre ich so oft diesen Satz, das war schon immer so oder ne, das ist so und das kann man nicht ändern. Und gerade diesen Blick in die Historie, also ne, wie es in Vergangenheit war und sich gewandelt hat, sowohl Ämter als auch Aufgaben von Kirche, als auch halt in die Weltkirche. Ne? Und auch wenn es andere Settings sind, die mit denen ich gar nichts anfangen kann, aber sie machen nochmal deutlich, es war nicht immer so und es ist nicht immer so, sondern wir sind in ganz unterschiedlichen Formen unterwegs.
Genau, also sowohl diese diachrone als auch die synchrone Vielfalt ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch in unserer Reflexion immer wieder bedenken müssen.
Ja.
Wir neigen immer dazu, das habe ich so beim Diakonat manchmal, zumindest vor 10, 15, 20 Jahren so wahrgenommen, wir gucken in die Schrift und wissen dann genau, wie es funktioniert. Nein, da haben wir einen Impuls. Und ich denke, wir können es auch grundsätzlich anders machen. Wir können sagen, wir können ein Amt für wichtig erachten und müssen es mit Inhalt füllen. Kann völlig neu sein, völlig anders. Wir müssen nur darüber reflektieren und sagen, hat es eine gewisse Pragmatik in dieser Gegenwart, in dieser Zeit, in dieser Situation?
Ja, Pragmatik oder Anknüpfungspunkt wäre so mein Stichwort nochmal. Das Diakonat ist ja eigentlich eine Aufgabe, auch die in die Gesellschaft hineinwirkt.
Genau.
Die Gesellschaft ist zurzeit im Umbruch,
ja,
glaube ich, in auch vielen, vielen verschiedenen Ebenen. Also da ist die Kirche eigentlich auch nur ein Teil davon. Und da spielt so Beziehungen und Beziehungsfähigkeit eigentlich der Menschen, ne? Also die Belastbarkeit auch der Beziehung eine große Rolle. Ich kann mir vorstellen, dass es für das Diakon sein, also ne, in seiner Auslegung dann auch eine große Herausforderung darstellt. Oder?
Ich möchte die Frage, dieses Stichwort Beziehung ergänzen durch ein anderes Stichwort.
Ja.
Jeder wieder in die Geschichte, in Anführungsstrichen zurück. Als ich ausgebildet wurde, war der Diakon der Diener an den Tischen. Das war das Proprium, mit dem unterwegs war, mit dem ausgebildet wurde. Im Laufe der Zeit habe ich gelernt, nein, dieses Diakonia bedeutet, hat noch einen anderen Aspekt, und zwar des Emissärs und des Brückenbauers. Also letztlich eine diplomatische Funktion, die versucht, verschiedene Positionen miteinander in Beziehung zu setzen. Genau an der Stelle halt kommt das, was du sagst, halt Beziehung ins Spiel. Also wirklich eine Brücke zwischen verschiedenen Milieus zu bauen, nicht Milieus nebeneinander stehen zu lassen. Das, was uns in Kirche immer schwerfällt, das merke ich sehr deutlich. Wir haben bestimmte Milieus, die wir bedienen, in Anführungsstrichen, wo wir uns wohlfühlen, weil wir selber natürlich oftmals aus diesen Milieus kommen. Klar. Das heißt, in dem Bereich sind wir vertraut. Aber nochmal in andere Milieus hineinzugehen und das und sich dem Unbehausten und dem Unvertrauten auch auszusetzen und daran zu lernen mit den anderen. Ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe und es ist eine Chance, halt auch diese Beziehungsfähigkeit zu lernen. Ich gehe raus. Und das ist mir ein wichtiger Punkt. Ich versuche, bin weniger in dem klassischen, wie man es so nennt, Kerngemeindebereich unterwegs, sondern versuche im kommunalen Bereich mit verschiedenen AkteurInnen halt im Gespräch zu sein, im Austausch zu sein, zu sehen, was können wir für die Menschen, die in diesem Ort sind, bewegen. Also da verschiedene Möglichkeiten zu ergründen und auch daran zu lernen. Ich merke, wie unfertig ich bin, also auch in dem Bereich. Ich bin halt auch jemand, der in seinem Milieu aufgewachsen ist, bestimmte Bilder im Kopf hat, klar. Und ich habe auch eine gewisse, manchmal ein gewisses Phlegma und dann muss ich mir manchmal in den Hintern treten und sagen, die Situation erfordert es jetzt, dass du rausgehst. Und dann funktioniert das auch. Das geht dann auch. Aber dann muss ich mich manchmal auch selber ausschieben oder ausschieben lassen.
Und da ist Verbindung dann vielleicht auch manchmal Arbeit. Also so ja. Diese, es gibt die Verbindungen, die da sind, aufgrund von den Milieus und meiner Sozialisierung und so. Und ich kann aber auch an Verbindungen arbeiten und Verbindungen aufbauen. Also das fand ich gerade ganz stark an deiner Aussage zu sagen. Und es gibt Orte, da ist nicht einfach so eine Verbindung da, aber ich kann daran arbeiten.
Genau. Ja. Und ich bin ein Lernender. Das ist mir nochmal wichtig. Also das ist ja auch das, was ich bei euch in der Ausbildung sage, oder meinen Auszubildenden in der Diakonatsausbildung. Ich bin nicht nur der, auch wenn ich manchmal viel rede, ich werde nicht zu streiten, der Input gibt, sondern auch von euch, von denen, die da sind, auch viel lernen kann in der Art und Weise. Ich bin herausgefordert und das ist cool.
Ja, also du hast ja gerade schon gesagt, manchmal musst du dich da selber überwinden oder treten. Das ist genau der Punkt, glaube ich. Manchmal, so erlebe ich das, dass die Energie dafür manchmal gar nicht vorhanden ist bei vielen. Ne? Also gerade in Gemeinden erlebe ich das sehr häufig, dass da diese Energie so sehr drauf geht, so Selbsterhaltung und so die Strukturen noch zu beleben oder wiederzubeleben, wie es dann immer so heißt, ne? Dass die Energie, um sich zu überwinden und nach draußen zu gehen und Beziehungen einzugehen, die nicht natürlich sind, die nicht aus dem natürlichen Sozialisierungsumfeld kommen. Mhm. Das ist nicht als. Ich meine, was sind so deine Erfahrungen damit, so im Alltag?
Ja. Als du es so sagtest, sind mir da zwei Gedanken durch den Kopf gegangen. Der erste Gedanke, es wird wirklich viel Energie darauf verwendet, dass bewährte, dass schon das da war oder das da ist, zu erhalten. Ich denke, ihr kennt dieses Peter-Prinzip 80-20, also 80% der Arbeit wird für 20% des Effektes letztlich oder für Bereiche halt aufgewendet. Das ist sehr häufig der Fall. Und viele mühen sich da ab, weil sie auch mit Bildern unterwegs sind, die natürlich eine Sehnsucht für sie bedeuten von Heimat, von es war mal gut, es war früher und es soll wieder so werden. Aber das Bild, das sich wandelt, ist ein mühseliger Begleitprozess. Das erlebe ich auch. Weil die Menschen, die sich daran abmühen, sind ja nicht per se schlecht. Sie machen es falsch. Sondern ihnen dann zu vermitteln, versucht nochmal vielleicht eine andere Perspektive wahrzunehmen. Was ist euch wichtig? Was ist eure Sehnsucht? Und lässt sich das über diese anderen Bereiche nochmal verwirklichen? Und lässt sich das mit den anderen Menschen, die im gesellschaftlichen Kontext mit euch dort leben, verwirklichen?
Ich musste gerade dran denken, was du auch gesagt hast, mit in die Bibel schauen und daraus quasi alles ableiten wollen. Ja. Ist ja genauso, wie man dann quasi diesen Schritt macht, nicht macht, die Sehnsucht eigentlich dahinter versuchen freizulegen. Ja, weil das ist ja eigentlich das, was so die Inspiration, das Feuer, die Motivation ausmacht.
Genau. Ne? Und
wenn man da nicht so dran andockt, dann bleiben die Bilder halt einfach so. Ne,
auf sie bleiben statisch, sie bewegen sich nicht. Genau. Dann wird Schrift zu einem Monument. Genau. Letztlich, dass ich zwar schön idieren kann, aber dass es jetzt nicht mehr lebendig wird. Ja. Ich brauche immer den Transferbereich, immer die Übersetzung in die jeweilige Gegenwart, in die jeweilige Person. Und das kann die Person letztlich nur selber leisten. Ich kann Hilfsmittel an die Hand geben. Ich kann sagen, gemeinsam können wir einen gemeinsamen Weg gehen, aber ich kann nicht sagen, du musst diesen Weg gehen. Das ist das, was mir, ich gestehe, manchmal bei Predigten so auffällt, wo ich denke, Leute, nein, ihr habt die Weisheit nicht und ihr habt nicht die alleinige Übersetzung und Interpretation der Schrift, sondern ihr könnt ein Angebot machen, wie man es interpretieren könnte. Und wenn ihr gut seid, sagt ihr, ja, das ist meine Wahrnehmung dazu. Aber die meisten reden immer im Es, Mann oder Es ist. Das finde ich schon ein bisschen schwierig, sage ich ganz ehrlich.
Dann wären wir wieder beim Thema Freiheit. Inwieweit wird die Freiheit des Einzelnen da auch ernst genommen? So, und Selbstbestimmtheit auch und gefördert. Ja, oder gefördert. Auf jeden Fall. Ja, wir haben darüber geredet, wie schwer es ist, rauszugehen aus der eigenen Bubble vielleicht auch. Gerade gehen ganz viele Menschen raus auf die Straßen. Also so nehme ich es auf jeden Fall wahr, hier in der Innenstadt eigentlich jeden Tag irgendwo eine Demonstration. Und es ist gerade auch einfach sehr viel los in der Welt. Ja. Also ich glaube, es ist immer viel los. Jetzt gerade ist es vielleicht durch die Ukraine auch einfach nochmal näher an unseren Grenzen. Was bewegt dich da gerade bei all dem, was die Welt bewegt und wie bewegt das auch deine Arbeit?
Am Anfang hat es mich sehr deutlich bewegt, weil ich eine unendliche Solidarisierungsbewegung wahrgenommen habe, als letztlich dieser Ukraine-Krieg vor der Tür stattfand, dass Menschen gesagt haben, wir engagieren uns. Es hat mich bewegt, weil ich dann sehr schnell wahrgenommen habe, es wird dann mit zweierlei Maß gemessen. Die Menschen, die aus der Ukraine kamen, haben, ich glaube, da haben wir von 2015 gelernt, das ist der Vorteil. Aber gleichzeitig haben wir bestimmte Türen geöffnet, denen wir den anderen geflüchteten Menschen halt nicht geöffnet haben oder auch noch nicht öffnen, wo dann so eine Ungleichbehandlung erfolgt. Das irritiert mich dann, wo es dann auch wieder eine Spaltung stattfindet, auch eine mentale Spaltung. Das sind die guten Geflüchteten, das sind die nicht guten Geflüchteten, wenn ich es mal positiv formuliere halt. Ne? Das ist das, was mich bewegt. Was mich bewegt, ist, dass die globale Situation durch diesen Fokus Ukraine-Krieg sehr schnell aus dem Blick gerät. Ich muss nur die Nachrichten aus Äthiopien oder aus Eritrea wahrnehmen, aus dem Jemen wahrnehmen, aus Syrien immer noch, aus Burma, Myanmar. Also ich denke, das erlebe ich halt sehr deutlich und denke, nach welchen Kriterien entscheiden wir, was jetzt wichtig ist? Ich denke, oder meine Wahrnehmung für mich ist halt, wir entscheiden sehr schnell, so, was mich betrifft. Was mich in meiner Bubble vielleicht einschränken könnte. Und da sind wir sehr schnell dann auch wieder manipulierbar. Also diese Spaltung, das, was du sagst, die Menschen, die auf die Straße gehen, die eher dann, zumindest im Moment halt, deutlich wieder zunehmen, die eher für eine Spaltung der Gesellschaft eintreten. Mhm. Ne? Weil sie bestimmte Eigeninteressen vertreten und nicht sagen, wir sind solidarisch mit den Menschen erstmal, die nah oder fern sind und gucken, dass wir als globale, als letztlich kosmopolitische Gesellschaft unterwegs sein können. Das ist das, was mich im Moment bewegt. Die unterschiedlichen, auch politischen Interessen und Ränkespiele, die ich dann auch sehr deutlich wahrnehme innerhalb der Europäischen Union, mit UK natürlich dazu, das sehe ich für mich auch ein bisschen dazu, aber sie sind ein wichtiger Akteur, glaube ich, halt auch im europäischen Bereich, wo ich denke, macht es miteinander, nicht gegeneinander, lasst euch nicht schalten. Das merke ich, das ist das, was mich momentan bewegt, auf irritiert und auch verunsichert, weil ich nicht merke, es gibt den großen Anpack, sondern es gibt die kleinen Schritte.
Und die Rolle von Kirche, also gerade was jetzt diese Montagsspaziergänge angeht, auf die du, und Spaltung, und aber auch vielleicht auf die Freiheitsdemos, ne, also gerade jetzt mit Blick auf Iran und so, ne, ja, wo Leute irgendwie auf die Straße gehen und sich für Menschenrechte einsetzen.
Genau. Rolle von Kirche, ich möchte es differenzieren. Ich glaube, es sind ganz viele Christinnen auch bei diesen Demos dabei. Und sie repräsentieren Kirche. Und es ist unabhängig von, in Anführungsstrichen, uns Amtsträgern. Und diese Freiheit haben sie zu sagen, wir sind Kirche aus unserem Glauben. Das mag reflektiert sein, aber aus dieser Haltung heraus sind wir da. Und das ist super und ich glaube, das sollten wir benennen. Nicht nur, weil ein Amtsträger da ist, ist Kirche da. Das ist, glaube ich, Schwachsinn. Aber es wäre gut natürlich, weil das Amt jeweils immer eine Symbolfunktion hat, dass auch das Amt sagt, wir sind dann auch da. Ja, versuchen das zu unterstützen und müssen dann sagen, wir sind mit vielen anderen unterwegs gemeinsam. Nicht wir sind die Retter der Welt, sondern gemeinsam können wir diese Welt zum Besseren führen. Wir haben einen guten Impuls, der etwas hilft, aber es ist nicht der ausschließliche Impuls, sondern wir müssen mit den anderen unterwegs sein.
Und gleichzeitig habe ich häufig das Gefühl, so wenn ein Amtsträger was sagt, sich irgendwo zu positioniert oder irgendwo mitgeht, hat das ganz häufig so einen Floskelcharakter, den ich ganz fad finde, also persönlich. Ja. Weil das politisch wirkt und nicht glaubwürdig häufig.
Wenn politisch auch Kritik bedeutet, dann wäre es ja gut. Aber das Politische wird so weichgespült, ich lege mich nicht fest und verliere mich dann in so Floskeln. Das ist das Verführerische. Ich sage etwas, wo mir keiner dann an den Karren pissen kann. Und lege mich dann nicht fest. Das erlebe ich ganz häufig bei Amtsträgern. Ich glaube, es braucht die Kunst der diplomatischen Rede, gerade im öffentlichen Bereich. weil auch im öffentlichen Bereich sehr schnell Missverstehen da ist und das sehr schnell ausgeschlachtet wird, gerade durch die Medien. Das merke ich auch. Ich habe heute Morgen in der FR einen größeren Artikel über russische Trolle gelesen, wo eine finnländische Redakteurin, die sich damit auseinandergesetzt hat, also wirklich das Leben zur Hölle gemacht wurde. Das heißt, man muss gut gucken, halt, was sage ich wo, an welcher Stelle. In der Öffentlichkeit. Und gleichzeitig braucht es immer das Agieren im Backoffice, im Backbereich. Zu sehen, wo vernetze ich mich da, wo bewege ich da was. Ein Beispiel ist für mich manchmal so die parlamentarische Arbeit. Parlamentarische Arbeit geschieht letztlich nicht im Bundestag, im Plenum. Parlamentarische Arbeit geschieht halt in den Ausschüssen, in der EU, in den Kommissionen letztlich halt. Und da wird etwas bewegt. In den Parlamenten ist so die Positionierung, manchmal die diplomatische Rede, manchmal auch die Provokation. Wir sind manchmal als Kirche wenig provokativ.
Das stimmt. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß gar nicht, ob es, doch, es war dieses Jahr, da hatte der Bischof aufgerufen, zur Fridays for Future Demo zu gehen. Mhm. Und dann gab es diesen großen Aufschrei, weil eine Sängerin ausgeladen wurde aufgrund von den Dreads, die sie getragen hat. Und dann hat das Bistum wieder zurückgezogen und hat gesagt, das geht ja gar nicht, dass da jemand ausgeladen wird und so. Und hat sich so ein bisschen wieder auch von der Position, geht alle dahin und wir solidarisieren uns zu 100% mit dieser Bewegung Fridays for Future distanziert. Genau, weil dann da sowas wie ein Konflikt aufgekommen ist. Und das muss ich gerade nochmal so dran denken, ne? Also wie weit geht dann auch die Auseinandersetzung so, ne? Also ein Statement und wie lang hält sich so ein Statement dann auch?
Genau. Und es kann aber nicht immer die Entweder-Oder-Entscheidung geben. Ja. Sie funktioniert eigentlich nicht. Es ist, glaube ich, immer eine Sowohl-als-auch. Also das Bistum hätte an der Stelle sagen können, das Bistum hätte an der Stelle sagen können, ja, diese Entscheidung wegen der Dreadlocks finden wir nicht gut. Trotzdem wäre ich als Bischof jetzt da. Ich weiß nicht, ob er irgendwo an einer Demonstration dabei war.
Der Weihbischof war da.
Welcher?
Michael Wüstenberg.
Ach, Michael.
Genau,
war
Michael war da. Ja, okay. Also der war da, genau. Und Dirk Preuß, also der Umweltbeauftragte.
Ja,
Ja, auf jeden Fall, genau, nicht in so ein Entweder-Oder, wie wir es am Anfang hatten, sondern vielleicht auch sowohl als auch. Und was ich mich auch frage, wo finden in unserer Kirche oder halt in dem Miteinander Prozesse statt, in denen wir uns überhaupt positionieren können? Also der Weg hin zu einer Positionierung, das finde ich auch total spannend. Ich weiß nicht, was dein Eindruck dazu ist, weil Positionen sind ja nicht einfach so da. Und auch im Christentum gibt es ja nicht einfach so die eine Position, sondern das sind ja Prozesse. Genau. Wo finden die statt?
Ja, kalt erwischt. nein, wirklich.
Ja.
Weil ich wenig Foren entdecke, wo diese Positionierungen erstmal eingespielt werden, aufkommen und durchdiskutiert werden. Und dann auch vertreten werden daraus.
Ja.
Ich erlebe das sehr wohltuend, gestehe ich, in der Ausbildungsgruppe. Weil ihr euch da immer wieder positioniert und auch immer wieder herausfordert. Das ist eine gute, im positiven Sinne eine gute Konfrontation. In dem Verein erlebe ich das, also in diesem strukturierten Verein erlebe ich das weniger. Da sind Vereinzelte, die ein Interesse dran haben, aber 80-20, was ich vorhin sagte, man bewegt sich eher im Erhalt und versucht, das, was man von dem verstanden hat, von seinem Glauben oder was man erlebt hat früher, zu revitalisieren. Da geschieht wenig Positionierung. Kritikfähigkeit ist, glaube ich, auch ein schwieriger Punkt. Von daher ist es mir auch immer wieder wichtig, in diese größeren Räume zu gucken, über die Pfarreigrenzen hinaus, von denen ich auch glaube, dass sie eher obsolet sind, um da Menschen zu finden, die sagen, ich habe ein Interesse daran, mich zu positionieren. Und das entweder, weil ich jemanden kenne, suche ich dann, wie jetzt unserem Arbeitskreis, zum Stichwort Rassismus und Rechtspopulismus, das hat sich entwickelt, oder wo mich dann jemand mal angesprochen hat zu einem anderen Thema, können wir da ins Gespräch kommen. Und ich glaube, sowas geschieht dann, wenn ich gut vernetzt bin. Dann weiß ich in etwa, wie der und die andere tickt und kann dann sagen, okay, das ist ein spannender Gesprächspartner, Gesprächspartnerin, mit dem ich nochmal eine eigene Position reflektieren kann und nochmal profilieren kann und sehen kann, was heißt das operativ, wie setze ich das um. Weil wir Deutschen sind immer gut, am Tisch zu sitzen, lange zu reden, was gut ist, freundlich zu streiten, sowas liebe ich auch, aber wir müssen aus dem Quark kommen letztendlich und wirklich auch das umsetzen in so einer Aktion.
Ja. Und es gehört immer Kaffee und Kuchen dazu.
Nein. Oder dänische Butter-Cookies.
Genau.
Wobei hier bei euch ist es jetzt Kakao und Keks, das ist gut.
Das ist eine gute Alternative.
Wir waren jetzt sehr viel so auf der Meta-Ebene unterwegs, ja, glaube ich. Mhm. Und das finde ich auch was total Wichtiges, also irgendwie nochmal so auf diese Reflexionsebene zu gehen. Trotzdem vielleicht so Richtung Abschluss nochmal die Frage, wenn du nicht hier mit uns sitzt und einen Podcast aufnimmst, wie sieht so dein Alltag aus? Mhm. Hast du überhaupt einen Alltag? Aber also gäbe es so einen Tagesablauf, wo du sagst, das gehört irgendwie
typisch
dazu?
Es gibt keinen typischen Alltagsablauf. Also es ist jetzt nicht 9:17, 9:16 oder sowas, das definitiv nicht. Mhm. Meine Frau mag es mir verzeihen, aber sie wird es mir nachvollziehen. Ich habe sowas Workaholic-mäßiges an und bin dann auch so 24-7 unterwegs, weil ich sage, in dem Moment berührt mich oder bewegt mich das Thema und dann geht das auch am Samstag und am Sonntag. Mhm. Definitiv. Ne? Da mache ich keine Grenzen, da bin ich manchmal vielleicht auch ein bisschen grenzenlos. Es gibt aus den Vernetzungsstrukturen halt im kommunalen Bereich gibt es Themen, die dann mit Treffen versehen sind und wo es dann darum geht, halt nochmal etwas umzusetzen. Im letzten Jahr hatten wir dieses Stichwort Wärmestube hier bei der Caritas halt, das wir mit Ehrenamtlichen auf den Weg gebracht haben. Jetzt dieser Arbeitskreis, das was ich sagte, es gibt einen Ausschuss Caritas Soziales, der versucht halt in die große Fläche sich zu bewegen, aber mühselig da sich daran abarbeitet. Dann relativ viel, das finde ich immer wieder sehr gut. Das klassische, auch sozialarbeiterisch, dass Menschen vorbeikommen aus unterschiedlichen Settings. Mhm. Ich komme aus, ich sag mal so, aus der Generation von Sozialarbeitern, so in den 80er, 90ern studiert, die so dieses Peering ganz groß gemacht haben. Das heißt, ich sage nicht, ich pack sofort an, sondern ich sage, gut, wie ist die Situation? Wer ist mit drin im Spiel? Mit wem kann ich kooperieren? Was sind mögliche Vereinbarungen und Wege? Mhm. Und das versuche ich mit anderen auf den Weg zu bringen und das dem jeweiligen, der da zu mir kommt, halt zu besprechen, was möglich ist. Ne? Mhm. Das ist relativ häufig und sehr vielfältig. Es ist nicht nur ein Bereich, der da angefragt ist. Im letzten Jahr war das relativ, vor 2 Jahren war das relativ viel Fluchtsituation, die da wo Menschen kamen und sagen, wir wissen jetzt nicht weiter. Was ist möglich? Wo können wir als Kirche unterstützen? Da sind wir manchmal als Kirchengemeinden, als Verein sehr hilflos, das muss ich auch sagen. Da verlasse ich mich eher, egal aus welchem Bereich sie kommen, auf die Professionellen, die gute Sozialarbeit machen. Mhm. Oder jetzt mit den zunehmenden Energiekosten halt die Unsicherheit, wie gehe ich damit um, was ist möglich? Wo gibt es nochmal finanzielle Möglichkeiten? Das war jetzt gestern Abend zum Beispiel ein Thema, es gibt eine Stadtteilrunde im Bereich Linden-Süd, die da sehr aktiv ist. Und die jetzt sagen, gut, wir brauchen sowas nochmal verstärkt wie soziale Beratung. Wer kann denn einsteigen? Mhm. Wer kann da auch eine Möglichkeit bieten, dass Menschen Informationen bekommen? Ne? Das ist so diese Alltagssachen, sehr flexibel. Mhm. Gleichzeitig gehört für mich mindestens am Tag eine Stunde dazu, irgendwas Sinnvolles zu lesen. Das habe ich seit dem Studium gemacht, weil ich habe im Studium selber, also seit dem Theologiestudium, habe im Studium viele Priester, pastorale Mitarbeitende erlebt, die seit Ende des Studiums nie wieder ein Buch, einen Artikel oder was auch immer in die Hand genommen haben. Und das fand ich fatal.
Das ist krass, ja.
Ja, genau. Also unerträglich für mich eigentlich. Ich bin Akademiker vom Gefühl her auch. Und für mich heißt es auch, was wird gerade gedacht? Was ist so ein Stream? Was ist auch ein Nebenstream? Wo muss ich was Neues lernen? Das finde ich nochmal spannend. Das gehört für mich, also auch Bildung selber, Selbstbildung gehört für mich immer dazu, dann in diesem Tag, also zumindest eine Stunde lang.
Aber da würde mich nochmal interessieren, wie machst du das? Also hast du da eine feste Uhrzeit dann, wo du...
Das funktioniert nicht, das ist der Haken dabei. Weil die Tage sind teilweise, also gestern war ein ziemlich zerrissener Tag. Mhm. Und da habe ich das irgendwie am Nachmittag mal geschafft, zwischen 17 und 18 Uhr. Das habe ich dann mal geschafft, so eine Stunde was zu lesen. Aber ich kann mir keine feste Zeit vornehmen. Mhm.
Das heißt, dabei ist das Buch immer dabei und guckt dann, wann man es gerade
geht. Kann. Genau, genau.
Okay.
Ja, das, stimmt, ja. Ne? Das geht dann zum Teil halt. Ne? Mhm. Der Haken dabei ist, solche zerrissenen Tage sind für mich, der ja manchmal ein bisschen was Zwangsstrukturiertes hat, immer ganz schön schwierig zu handeln. Ne? Das versuche ich, das geht gut, aber das muss ich dann auch wieder Brücken schlagen zu dem. Ne? Mhm.
Ich habe da auch Respekt vor, sich da immer eine Stunde zu nehmen und gleichzeitig denke ich, vielleicht ist es genau das, ne? Also so, ich habe manchmal so das Gefühl, dass es so ein pastorales Hamsterrad gibt,
ja, genau,
in dem wir alle manchmal so ein bisschen unterwegs sind. Und wenn dann da auf einmal in diesem Rad so ein Buch liegt, ne, dann stolper ich erstmal, ne? Und bin erstmal aus diesem Rennen heraus.
Genau.
Und das ist vielleicht auch was ganz Gutes. Und ja, in der Gefahr, dass ich jetzt ein neues Buch auf meinen Stapel kriege. Ich habe nämlich auch sehr viele Bücher bei mir liegen und nehme mir aber nicht jeden Tag eine Stunde Zeit. Hast du einen Buchtipp zum Abschluss noch für uns? Etwas, wo du sagst, das hast du in letzter Zeit gelesen oder
das lese ich gerade.
Genau, das liest du gerade.
Das geht über das Stichwort Rassismus und Diversity. Es ist ein Praxishandbuch, das fand ich so ganz spannend. Blöderweise vergesse ich so Titel immer. Ich weiß, wo es bei mir im Buchregal stehen wird, das ja. Das hat meine Frau das immer bewundernswert. Ich frage dich was und dann sage ich, ja, hier steht es und dann nimm das Buch, aber ich kann mir Titel schlecht merken. Also darum geht es, das agiert so mit verschiedenen Methodiken und darum, wie können wir diese Thematik angehen? Exklusion und Diskriminierung. Und es versucht halt, verschiedene auch Gruppen in den Blick zu nehmen. Wie können wir das methodisch dann aufbereiten? Das fand ich sehr spannend. Hat nochmal diesen theoretischen Background mit Martha Nussbaum und Pierre Bourdieu. Klar, das finde ich nochmal sehr spannend. Da bin ich jetzt gerade dabei, so in den letzten Zügen, das dann durchzuarbeiten für mich. Ne?
Das klingt nach guter Literatur.
Fachliteratur für mich. Genau. Ich bin kein Poet, würde ich jetzt nicht so sagen. Das habe ich irgendwann mal aufgegeben, so schön geistige Literatur zu lesen, weil mir das immer zu lange dauerte, bis irgendein Thema war. Das dachte ich, das geht schneller und von daher bin ich eher so auf Fachliteratur aus. Und dann aber auch so völlig clear. Ne? Also Soziologie, Philosophie, ich habe irgendwann was von zur Neuropsychologie gelesen und so. Also einfach nur ein bisschen zu wissen, was ticken diese Bereiche, wie funktionieren bestimmte Bereiche. Ne?
Nachteil ist, man kann das nicht so durchlesen in einem, habe ich immer das Gefühl. Ne? Fachliteratur, da so häppchenweise 5 Seiten, 10 Seiten.
Fünf Seiten nicht. Also ich brauche schon diese Stunde. Das merke ich schon, dass ich so 20 bis 30 Seiten wirklich durchgehen kann. Weil sonst kommst du nicht voran. Mhm. Also ein Buch, das länger als eine Woche eigentlich bei mir auf dem Schreibtisch liegt und nicht gelesen ist, wird langweilig. Ja, gut. Dann lese ich auch relativ schnell. Mhm.
Gibt es noch letzte Gedanken, Worte, etwas, was noch geteilt werden sollte?
Außer einem Dank an
euch. Außer einem Dank.
Danke auch dir.
Wann sendet ihr es? Im November, ne?
Im November, schade. Genau.
Jetzt hätte ich Werbung für die Demos der Omas gegen Rechts am morgigen Samstag gemacht.
Leider nicht, aber Omas gegen Rechts kann man ja auch so bewerben.
Genau, wollte ich gerade sagen, die sind da sehr aktiv, gerade hier in Hannover.
Kommt das im November noch rein?
Das weiß ich nicht. Also erstmal haben sie spontan zu einer Gegendemonstration aufgerufen, haben die Demonstration angemeldet für morgen, weil es halt eine Querdenker-Demonstration halt hier morgen Mittag gibt. Mhm. Wir fangen morgen am Kopf an.
Ja.
Und schon mal gucken. No.
Ja, ich glaube, wir sind jetzt am Ende angekommen.
Okay, danke.
Der Dank gilt dir, dass du hierher gekommen bist. Mhm. Und,
ich hoffe, es war nicht zu monologisch für euch, nicht auf zu langweilig Fall. Für euch, die es nachher hören, auch vielleicht der eine oder andere gute Impuls dabei.
Ich denke schon.
Genau. Ihr dürft gerne Kommentare da lassen und ansonsten freuen wir uns, wenn wir beim nächsten Mal uns wieder hören.
Genau, im Dezember kommt unsere letzte Folge für dieses Jahr raus. Geht ins Gefängnis, glaube ich. Ne? Also wieder ein ganz anderer Ort von der diakonischen Arbeit in der Stadt, mitten in Hannover, gehen wir Richtung Lüneburg-Uelzen. Und wir sind gespannt, was nächstes Jahr dann kommt und danken euch, dass ihr heute wieder mit dabei wart.
Danke.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Genau. Bis zum nächsten Mal.